Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Dienstag, der 7. Oktober 2025. Willkommen zur 88. Folge. Es ist 2025 und heute geht es, ich würde am liebsten sagen, um Hitler. Ich habe es nicht geplant mit dieser 88, das ist wirklich der reinste Zufall, aber so ist es nun mal. Grüß dich, Marcel, dir ist es.
Hi, danke für die Einladung.
Marcel, wer bist du und was machst du?
Ich bin Politikwissenschaftler. Ich befasse mich vor allem mit Diktaturen und auch der Zukunft der Demokratie. Und zuletzt habe ich ein Buch geschrieben darüber, wie Tyrannen ihre Macht verlieren.
Also du beschäftigst dich mit Hitler.
Unter anderem mit Hitler und Saddam Hussein und Mao und Stalin und einer ganzen Reihe von anderen Diktaturen, aber auch solchen Leuten, die gegebenenfalls Diktator werden wollen, aber es noch nicht sind.
Ich muss ja gestehen, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, war das so alles in diesem Russland-Spektrum verfangen, ne?
Ja, ich glaube, das Ganze ist natürlich auch immer so ein bisschen zeitgeistabhängig. Also Ich habe versucht, mein Buch so zu schreiben, dass es auf viele Fälle anwendbar ist, weil mich sozusagen mehr die generelle Theorie oder die generelle Funktionsweise dieser Regime interessiert, als jetzt ein spezifischer Diktator oder eine spezifische Diktatur. Aber natürlich ist es so, mal sind die Leute eher interessiert an Putin, dann sind sie eher interessiert an Kim Jong-un. Und jetzt gibt es natürlich extrem viele Leute, die sich fragen, was hier in den USA passiert.
Ja, und als wir das beide das letzte Mal gesprochen haben, da ging es um so Diktaturen im Allgemeinen, sprich um dein Buch, ging es darum, wie funktioniert eine Diktatur, ist so die Dynamik da drin und so weiter und so fort. Und dann haben wir am Ende schon mal den Bogen zu Donald Trump geschlagen, da war der aber noch recht neu im Amt. Also ich würde nicht sagen, dass er damals noch nichts gemacht hat. Im Gegenteil, bei ihm sind ja 5 Minuten so intensiv wie bei anderen 10 Tage. Aber wir haben dann mal so über die Gefahren kurz gesprochen, das ist natürlich eine gewisse Tendenz gibt, eine gewisse Gefahr. So, jetzt habe ich mir gedacht, macht es doch Sinn, da nochmal drauf zu gucken, nachdem wir ja jetzt, ich meine, jetzt haben wir den 7. Oktober, das sind ja jetzt, kann man sagen, dann doch fast 10 Monate, die er im Amt ist. Also hat sich denn vielleicht mal so rum angefangen, in deiner Wahrnehmung vom Trump in dieser Zeit, in diesen 10 Monaten irgendwas verändert?
Ja, ich würde sagen, Donald Trump hat sich nicht verändert. Donald Trump ist Donald Trump. Ich glaube, er will ähnliche Dinge. Er präferiert ähnliche Methoden. Aber natürlich ist die Situation an sich eine andere, weil er mit ziemlich viel durchgekommen ist. Also wir sehen, dass dieser Abbau der demokratischen Institutionen immer weitergeht und dass sich die Bewegung in gewisser Weise auch immer weiter radikalisiert. Unter anderem deshalb, weil es auch relativ wenig Widerstand in den eigenen Reihen gibt.
Du meinst jetzt die MAGA-Bewegung, oder?
Ja, genau, also die MAGA-Bewegung, aber sozusagen, also ich sag mal im weitesten Sinne im eigenen Lager, also unter anderem auch Republikaner. Ich meine, natürlich gibt es da mittlerweile wenig Leute, die sind wie Mitt Romney oder McCain, aber es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen sozusagen Mainstream-Republikanern und Die-Hard-MAGA-Trump-Followern sozusagen.
Supermager hat sie, glaube ich, Joe Biden damals genannt.
Supermager, genau. Aber auch auf Seite der Republikaner gibt es bemerkenswert wenig Widerstand. Und das macht es Donald Trump natürlich relativ einfach, sozusagen immer weiter voranzugehen. Und ich glaube, ein weiterer Faktor, der dafür auch total essentiell ist, und das ist vielleicht etwas, was ich beim letzten Mal noch unterschätzt hatte, ist, wie angreifbar tatsächlich viele dieser Institutionen sind, weil es oft gerade in den Vereinigten Staaten nicht um wirklich konkrete Gesetze gilt, sondern es gibt einfach eine Reihe von Normen, die so ein politisches System zusammenhalten und auch diese Gesellschaft zusammenhalten. Aber wenn man willens ist, das völlig zu ignorieren, also wenn man sozusagen komplett schamfrei ist, dann kann man enorm viel Schaden anrichten. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Aspekt, darüber habe ich vor ein paar Monaten wahrscheinlich noch nicht so nachgedacht.
Ja, also das ist interessant, weil ehrlich gesagt ist mir das schon in Trump 1 aufgefallen, weil als man dann so reingeguckt hat, war ich so erstaunt, dass viele Sachen, die immer so, das muss so gemacht werden, das ist so vorgegeben, hieß es dann früher immer und dann diese Checks and Balances, da hatte man dann immer den Eindruck, oh ja, okay, da gibt es dann Gegenmaßnahmen oder so. Und dann hat sich schon da rausgestellt irgendwie, dass das ja Normen, also im Grunde Gewohnheiten sind, ne? Also einmal als anderes Wort zum Thema Normen. Und wenn es dann Gewohnheiten sind, naja, dann die kann man ja auch ändern.
Genau, ja. Man kann natürlich immer irgendwie alles ändern. Ja, man kann ja auch sozusagen Gesetze umgehen, indem man die Gesetze ändert oder indem man die Richter austauscht und so weiter und so fort. Aber natürlich ist sozusagen die Bar natürlich eine andere. Also es ist jetzt schwieriger, die Richter zu ignorieren, als eine gewöhnliche Umgangsform zu ignorieren. Aber am Ende des Tages, also alle diese Institutionen, alle diese Checks and Balances führen im Grunde genommen auf Menschen zurück. Und Menschen können die Regeln ignorieren, Menschen können die Regeln anders auslegen oder auch die Herrscher, wenn sie mächtig genug sind, können sozusagen von anderer Seite einfach die Regeln ignorieren. Also ich habe mich dann auch sozusagen im Zuge dessen gefragt, okay, aber wie wäre das denn zum Beispiel bei uns? Ist ein leicht anderes Thema, aber das habe ich mich gefragt zum Beispiel bei der Richterwahl. Nicht unbedingt sozusagen wegen der Substanz dessen, was passiert ist. Aber anscheinend ist ja die Art und Weise, wie diese Richter ausgewählt werden, zum Beispiel in Deutschland, auch, man hat sich irgendwie drauf geeinigt, so per Anschlag. Und man hat es sozusagen schon lange so gemacht. Aber es gibt sozusagen keinen fixen Modus, wer da das Vorschlagsrecht hat. Ja, also schlägt die FDP vor, schlägt die Union vor, schlagen die Sozialdemokraten vor. Und das ist natürlich schon beachtlich, weil das eine enorm wichtige Institution unseres politischen Systems ist. Dann ist es vielleicht auch einfacher zu verstehen, warum sowas insgesamt überhaupt in den USA möglich sein kann. Weil manchmal habe ich das Gefühl, wir gucken auf die USA und wir fragen uns, wie kann denn das überhaupt sein? Also was ist das für ein Land? Ja, und sozusagen, was sind das für Leute? Aber tatsächlich glaube ich, am Ende des Tages ist jedes politische System angreifbar, wenn man diesen unbedingten Willen hat, möglichst viel Schaden anzurichten oder seine Macht möglichst weit auszubauen.
Aber das ist ja etwas, was wir quasi in jeder Diktatur sehen, wenn sie entsteht. Ne? Also wenn sie natürlich da ist, dann ist sie da. Aber wenn man den Fall hat, dass da ein Land kippt in eine Diktatur rein, dann sehen wir ja gerade das eigentlich überall. Mir ist ein Satz eines Juristen sehr stark hängen geblieben, den ich dazu auch sehr bemerkenswert fand. Der hat zu mir gesagt, naja, Recht kann nur verzögern. Es kann nicht verhindern. Ja, also es zieht so eine Zeitschleife rein, dass das nochmal ein Jahr verzögert wird, vielleicht sogar zwei Jahre, wenn du Glück hast. Aber am Ende, wenn da einer was will, kriegt das irgendwie immer durch. Da frage ich mich halt auch, ob unsere Wahrnehmung vom Recht, weil Juristen nehmen sich ja auch immer sehr wichtig, gerade auch in Deutschland, die da nicht vielleicht auch etwas, ja, ob wir uns da nicht zu sehr im Sicheren wiegen, um das nochmal auf, du hast ja quasi angespielt auf die Nichtwahl einer Verfassungsrechtlerin ins Bundesverfassungsgericht gerade eben, ne?
Ja, ich glaube unbedingt, dass das so ist. Also ich glaube, wir haben in Deutschland generell in weiten Teilen ein falsches Bild davon, wie die Welt funktioniert, in der Innenpolitik wie auch in der Außenpolitik. Und ich glaube, ein Teil dessen ist sozusagen dieser unbedingte Glaube ans Recht, der ja erstmal was Positives ist. Unsere Situation ist quasi so komfortabel und wir haben jetzt für so viele Dekaden in verhältnismäßiger Sicherheit gelebt und verhältnismäßiger Ordnung gelebt, dass wir uns quasi nur noch vorstellen können, dass die Welt so oder so ähnlich funktioniert. Und das gilt, glaube ich, für internationales Recht, aber das gilt eben auch für das Recht in der Politik daheim. Aber klar, so funktioniert es nicht. Also ich glaube, der Jurist hat total recht. Du kannst verzögern, aber am Ende des Tages kommt es darauf an, wer die tatsächliche Macht hat. Und ob man diese Macht am Ende hat, das liegt im ganz am Ende, also wirklich ultimativ, liegt es daran, wer die Waffen kontrolliert, wer die Soldaten kontrolliert, wer die Polizei kontrolliert. Und da haben wir uns über einen sehr langen Zeitraum, glaube ich, in Teilen selbst belogen.
Nee, jetzt sind wir immer noch in Deutschland.
Naja, gut, ich sag mal jetzt, also diese innenpolitische Debatte, die war, glaube ich, in Deutschland einfach weniger wichtig, weil das Problem weniger akut war. Ja. Aber ich glaube, in gewisser Weise ist es eine Verlängerung dessen, wie wir auch über internationale Politik nachdenken. Also ich glaube, wir haben sehr oft diskutiert über internationales Recht und was ist legal, was ist nicht legal, Völkerrecht und so weiter und so fort. Und das ist auch alles gut. Und wir sollten uns da sozusagen, insbesondere als Mittelmacht, sollten wir uns darüber Gedanken machen, weil wir generell ein Interesse daran haben, wenn sich Staaten an bestimmte Regeln halten. Aber ich glaube, wir realisieren jetzt langsam, hoffentlich, dass es nicht unbedingt so laufen muss, sondern wenn man genug Macht hat, kann man einfach Dinge machen. Und ich glaube, das sieht man sozusagen in der Innenpolitik, ganz stark jetzt in den USA, aber das sieht man eben auch in der Außenpolitik. Also man kann Sachen machen, wenn man mächtig genug ist. Und ich glaube, dieser Appell oder dieser ganze Denkmodus, dieser ganze Fokus auf diese Regeln, da haben wir uns in gewisser Weise ein bisschen verrannt, weil die Welt in weiten Teilen einfach nicht so funktioniert.
Aber streifen wir denn nicht gerade die Regeln ab?
Also natürlich ist es nicht so, dass sozusagen Deutschland sich zu jeder Zeit immer an Völkerrecht hält. Das ist, war noch nie so und wird wahrscheinlich auch nie so sein. Und es gibt bestimmte Themen, die sind sozusagen auch der deutschen Regierung, aus was für Gründen auch immer, wichtig genug, dass sie dazu bereit sind, das zu brechen. Ja, und natürlich, also auch in der Vergangenheit, Deutschland hat Waffen an Schurkenstaaten exportiert, die die dann benutzt haben für allerlei Schrecklichkeiten. Also ich will jetzt auch nicht eine Karikatur zeichnen, in der die Bundesregierung irgendwie so ein Engel ist, ja, und sozusagen durch die Welt geht und wirklich rein aufs Recht schaut. Das glaube ich ist es nicht. Aber ich glaube, zumindest in der öffentlichen Debatte waren wir sehr, 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 sehr fokussiert auf die internationale Ordnung und die internationale Gemeinschaft und das internationale Völkerrecht. Man sieht ja, dass wir damit irgendwie ans Ende kommen. Also weil es in weiten Teilen einfach nicht mit der Realität korrespondiert. Und es wird ja auch nur krasser. Ja, also es wird ja, also tagtäglich kommen ja sozusagen Nachrichten rein, wo man einfach sieht, dass das ganze System darauf gebaut hat, dass es eine große Macht gab, nämlich die Vereinigten Staaten, die versucht haben, viele dieser Regeln durchzusetzen. Und jetzt fällt es weg, unter anderem deshalb, weil jetzt Donald Trump an der Macht ist. Und man sieht, okay, diese ganze vermeintliche Ordnung, auf die wir uns irgendwie als Weltgemeinschaft mal geeinigt haben sollen, funktioniert nicht und kann sozusagen auch nicht funktionieren ohne diesen Player.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil wir ja tatsächlich, also wenn man es vielleicht mal so rum aufzieht, Thema Menschenrechte, lange Zeit geglaubt haben, es gibt einen Universalismus in den Menschenrechten. Der steht einfach jedem Menschen zu. Und das mag auch sein, dass man den da reindenken kann, bloß wenn er nicht durch und umgesetzt wird, ist er ja faktisch auch nicht da. Das wäre jetzt das, was du gerade auch gesagt hast.
Ja, und ich glaube, diese Vorstellung, als gäbe es bei diesem Thema zum Beispiel keine Zielkonflikte, die ist einfach naiv. Also ein gutes Beispiel, vielleicht europäische Rüstungskooperation. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel Deutschland irgendwie militärische Güter entwickeln möchte mit den Briten oder mit den Franzosen, also sagen wir mal ein Kampfflugzeug. Und wir steuern da vielleicht die Optiken bei. Wenn wir dann sozusagen diese Optiken beisteuern und wir versuchen, unsere Kosten zu drücken und entwickeln deshalb zusammen mit denen irgendwie so ein Kampfjet, dann werden danach wahrscheinlich die französische Regierung und die Regierung in London andere Präferenzen haben, was Rüstungsexporte angeht. Ja, also die wollen dann vielleicht diese Kampfjets auch nach Saudi-Arabien exportieren. So, jetzt werden wir aber dann sagen in der Situation, pass auf, aber die Optiken kommen von uns, wir möchten mitentscheiden und wir wollen es nicht. Und das ist natürlich erstmal löblich, denn Saudi-Arabien sollte in der idealen Welt keine Kampfjets von uns haben. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir diesen Zielkonflikt nicht begreifen und mit diesem Zielkonflikt nicht umgehen, dann verlieren wir natürlich an anderer Stelle irgendwo was, weil dann vielleicht die Briten oder die Franzosen sagen, ja, okay, pass auf, aber also mit den Deutschen kann man hier nicht arbeiten. Wir wollen diese Exporte machen und deshalb machen wir es zum Beispiel ohne die Deutschen. Ja, oder wir machen einen kleineren Teil mit den Deutschen oder wir geben denen weniger Einfluss und so weiter und so fort. Und das kostet uns dann sozusagen an anderer Stelle. Ja, also ich plädiere sozusagen nicht dafür, dass wir das alles komplett ignorieren. Anteilig auch deshalb, weil ich glaube, es wäre einfach nicht in unserem Interesse, weil wir keine Großmacht sind, sondern weil wir eine Mittelmacht sind. Aber ich glaube, auch da müssen wir uns in gewisser Weise ehrlich machen. Ja, und da gibt es unendlich viele Themen. Also Rüstungsexport ist jetzt nur ein Beispiel. Aber wenn wir mehr exportieren, dann haben wir geringere Stückzahlen und dann kriegen wir unsere eigenen Sachen günstiger. Wenn wir weniger exportieren, haben wir den gegenteiligen Fall und dann wird sozusagen dieses Sondervermögen weniger wert sein. Und davon gibt es sozusagen unendlich viele. Also eigentlich ist Außenpolitik ist im Grunde genommen ein einziger großer Zielkonflikt. Und deutsche Politiker haben es zumindest in der Vergangenheit immer so dargestellt, als gäbe es das nicht. Also als gäbe es quasi nur eine Sache, die man jetzt machen müsste und alles andere ist alternativlos. Zumindest in der öffentlichen Diskussion. Ja, natürlich im Hinterzimmer haben die natürlich auch nicht immer so agiert. Aber ich glaube, es würde uns gut tun, wenn wir als Bevölkerung ehrlicher mit diesen Themen umgehen, ehrlicher diese Zielkonflikte diskutieren und dann vielleicht auch zu anderen Ergebnissen kommen.
Ich bin mir recht sicher, dass das fiktive Beispiel, das du gerade aufgemacht hast, ein reales Beispiel ist.
Ist es.
Ja, ne? Ich war gerade so, das kenne ich doch. Ja, da hat sich, glaube ich, Deutschland sogar mittlerweile bewegt. Hängt sehr viel mit Russland zusammen. Also nach 22 musste man da wohl erkennen, dass es so nicht läuft. Aber ich habe aber auch noch nicht das Gefühl, dass wir da so ganz am Ende dieses Entwicklungsprozesses sind. Ne? Gut, von der öffentlichen Debatte mal ganz zu schweigen. Aber so wie du das beschreibst, ist das Problem ja dann eher in der öffentlichen Debatte. Also gar nicht so sehr in der Politik in Deutschland, wo es einen gewissen Realismus gibt. Ich will jetzt nicht sagen, bei jedem, den wir da hatten. Also ich weiß nicht, wie realistisch Heiko Maas war, aber als Außenminister. Aber ne, da gab es ja auch ein paar Persönlichkeiten, wo man sagen würde, heutzutage Realpolitiker, ne, oder sowas. Aber in der öffentlichen Debatte war es immer mehr so, naja, Menschenrechte und Liebsein und nicht zu viel.
Ja, wobei das Ganze natürlich auch ausstrahlt auf die tatsächlich gewählte Politik. Also ich glaube, das beste Beispiel ist wahrscheinlich die Misere im Umgang mit den Drohnen. Ja, also als andere Länder schon Drohnen wirksam eingesetzt haben, da haben wir noch sozusagen eine jahrelange Diskussion vor uns, weil man sich in Berlin nicht darauf einigen konnte, Drohnen anzuschaffen.
Killer-Drohnen wohlgemerkt.
Killer-Drohnen, töten durch Joystick und so weiter und so fort. Also die Diskussion war erbärmlich. Und die wurde auf einem Niveau geführt, was einfach der Ernsthaftigkeit des Themas in keiner Form und Weise Rechnung trägt. Und die Entscheidung wurde dann ja schlussendlich auch einfach immer weiter verzögert. Und das führt jetzt dazu, dass wir im Grunde genommen blank dastehen. Das hat ja einen realen Einfluss sozusagen auf unsere Sicherheit. Also es geht sozusagen nicht nur darum, keine Ahnung, sammelt man irgendwie böse Tweets ein, wenn man sich irgendwie anders positioniert, sondern diese öffentliche Diskussion, die trägt sich ja auch sozusagen weiter in den Bundestag und das führt dann dazu, dass unsere Soldaten eben ohne den Schutz von Drohnen kämpfen müssten. Und das ist einfach, also sagen wir so, ich glaube, Deutschland ist zu groß und zu wichtig und die Situation ist auch zu angespannt, als dass wir uns das leisten können. Ja, also das geht einfach nicht mehr. Also, und man muss aber natürlich auch sagen, also zumindest in diesem Fall ist natürlich, haben sich die Sachen auch geändert. Also es wird besser. Und ich glaube, es wäre jetzt auch unfair zu sagen, dass es keine Zeitenwende gab und dass das alles sozusagen nur Theater war. Das glaube ich nicht. Aber es ist natürlich immer noch ungemein frustrierend.
Naja, aber man könnte da an der Stelle schon auch an die deutschen Schmerzpunkte rangehen, weil nun ist ja einer der größten Lieferanten von Drohnen für Deutschland Israel. Den will man gerade verbieten, irgendwie diverse Waffen einzukaufen in Deutschland, wenn sie in Gaza eingesetzt werden. Da liest man dann im Economist, dass die Israelis erstens sagen, naja, erstens können wir drumherum arbeiten über das, was da geplappert wird. Wir können eh alles kaufen in Deutschland. Auch im UK, das ja auch irgendwie da gesagt hat, sie wollen da was einschränken. Aber der andere Punkt ist, dass man dann, also weil wir ja gerade über Realpolitik gesprochen haben, also selbst wenn man dieses Bedürfnis hätte, da dann halt schon wieder feststellt, naja, wir brauchen die ja. Also können wir, die werden uns keine Waffen verkaufen, wenn wir denen keine verkaufen. Ne? Und da kommt man dann sehr schnell an so einen Punkt, wo man das eine Bedürfnis gegen das andere abwägen muss, ne?
Ja, auch das finde ich total interessant. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir über- und unterschätzen uns gleichzeitig in der sozusagen deutschen Debatte. Also de facto ist es, glaube ich, so, wir haben auf die allermeisten Länder dieser Welt einen sehr geringen Einfluss. Ja, also wir sind nicht die USA, wir sind auch nicht die Chinesen, sondern wir haben einfach, was die meisten Länder angeht, geringe Einflussmöglichkeiten. Das heißt, diese Vorstellung, dass wir sozusagen jetzt irgendwie den Konflikt im Sudan lösen oder so, das ist natürlich komplett realitätsfern. Also wir können da natürlich ja irgendwie ein Statement abgeben und wir können uns irgendwie positionieren und wir können irgendwie nicht mal mit den Konfliktparteien reden und wir können humanitäre Hilfe leisten. Das können wir alles machen und das sollten wir auch alles machen. Aber ob wir uns so oder so positionieren, wird im Kern keinen Einfluss auf diesen Konflikt haben. Und dann gibt es noch sozusagen Konflikte. Ich glaube, da könnten wir tatsächlich mehr Einfluss nehmen. Also das heißt jetzt nicht, dass wir Konflikte lösen können, aber wir könnten mehr Einfluss nehmen. Aber da ist dann genau, wie du sagst, eben die Frage, okay, aber zu welchem Preis? Also was ist es uns wert und wo tut es uns dann vielleicht an anderer Stelle weh? Und ich glaube, mit Bezug auf Israel ist wahrscheinlich der größte Hebel wären wahrscheinlich U-Boote. Also es ist im Prinzip auch eine Wahl zwischen Pest und Cholera, weil erstens haben die Israelis ja deutsche U-Boote zu einem anderen Zweck. Und zweitens, genau wie du sagst, ist die Frage, okay, aber selbst wenn wir da jetzt irgendwas machen würden, was wir nicht machen werden, wo tut uns das dann an anderer Stelle weh? Und sind wir nicht abhängiger von den Israelis als sie von uns? Also ich glaube, insgesamt bei diesen ganzen Themen müssen wir ein bisschen lernen, mehr so zu denken. Und wahrscheinlich brauchen wir auch noch ein bisschen Zeit, um zu verstehen, was genau unsere Rolle sein kann. Insbesondere, wenn das transatlantische Bündnis sich sozusagen noch weiter verschlechtert. Weil es in der Vergangenheit natürlich oft so war, dass wir nicht nur materiell in einer komfortablen Situation waren, weil wir uns einigermaßen auf die Amerikaner verlassen konnten, sondern es war natürlich auch vom Kopf her komfortabel. Ja, weil wir sozusagen, also wir waren nicht immer dazu gezwungen, wirklich eigene Politik zu formulieren, sondern wir konnten uns oft an das dranhängen, was sich irgendwelche Leute in Washington ausgedacht haben. Und das geht ja jetzt schon nicht mehr, weil da in Washington teilweise Leute sitzen, die extrem weit von unseren Wertvorstellungen entfernt sind, aber die teilweise eben auch offen gegen unsere Interessen agieren. Und wahrscheinlich wird das eine Weile dauern, bis wir daran besser werden, unabhängiger zu sein sozusagen.
Jetzt sind wir quasi schon im Grunde in dem Fazit eingestiegen, womit man hätte enden können bei der Folge, ne? Von Donald Trump für die neue Stellung Deutschlands in der Welt. Vielleicht können wir nochmal zurück den Bogen schlagen zu den USA, die uns ja auch vor diese Frage stellen, was wir jetzt eigentlich mit uns selber machen, aber nicht nur mit uns selber, sondern natürlich auch mit Europa als solchem. Können wir denn, also wir haben ja schon gesagt, Donald Trump hat auf alle Fälle das Bestreben, gewisse Dinge abzuräumen und Macht zu akkumulieren, und er hat auf der anderen Seite auch zumindest in seiner eigenen Partei erstmal erstaunlich wenig Widerstand. Es gibt Widerstand aber durchaus, einmal auf der zivilen Ebene, vielleicht nicht durch große Demos, aber man sieht ja zum Beispiel viele Leute, die versuchen, die ICE Agents, also die Leute, die da versuchen, die in Anführungszeichen illegalen Migranten aus dem Land zu treiben. Nicht alle davon sind illegal, sondern einfach nur Migranten. Und da gibt es ja durchaus viele Proteste. Es gibt jetzt auch die Demokraten, die so langsam wach werden. Es gibt vereinzelten Bundesstaaten, Gouverneure, die sich explizit äußern und auch dagegen arbeiten. Also wir sehen ja jetzt schon, dass Donald Trump jetzt nicht durchmarschieren kann, oder?
Naja, gut, ich meine, ja, also kommt drauf an, was durchmarschieren heißt. Also ich glaube, wenn man sich jetzt mal von dem sozusagen dem täglichen News-Cycle entzieht und sich einfach mal überlegt, wo die USA jetzt stehen versus wo sie im Januar stehen, dann würde ich schon sagen, es ist erschreckend, wie weit Donald Trump tatsächlich gekommen ist. Also sozusagen in der Rhetorik, aber auch in dem, was tatsächlich passiert. Also wir sehen jetzt Sachen, die wären vor einigen Jahren absolut undenkbar gewesen. Ja, also wie dort geredet wird, wie die Sicherheitskräfte eingesetzt werden, dass man versucht, gezielt Richter einzuschüchtern, dass es offene Forderungen danach gibt, dass man Richter einfach ignoriert und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Aber natürlich könnte es immer noch schlimmer sein. Klar, aber es besteht, glaube ich, eine Gefahr darin, wenn man sozusagen sich jeden einzelnen Tag anschaut, dass man sozusagen denkt, ach naja, okay, jetzt hat mal was für ihn nicht geklappt, ja, weil er irgendwie von einem Gericht zurückgewiesen wurde oder weil er irgendwas zurücknehmen musste, dass man sozusagen vor lauter Bäumen dann irgendwie diesen Wald nicht mehr sieht, und das Gesamtbild ist ja trotzdem erschreckend. Und was mich, wie gesagt, am meisten erschreckt, sind eigentlich die Republikaner. Also, dass es bei MAGA Leute gibt, die entweder völlig durchgeknallt sind oder sich wirklich aktiv im Grunde genommen eine Diktatur wünschen, das war meiner Meinung nach klar. Ja, also da gibt es Leute, die haben im Grunde genommen, die haben keine Prinzipien. Ja, also das ist einfach eine Art Kult um Trump, und was Trump macht, ist richtig. Ja, also wenn es sozusagen mehr Tariffs gibt, ist es richtig. Wenn er Tariffs zurücknimmt, ist es auch richtig. Also er kann sozusagen in den Augen von vielen Amerikanern einfach nichts falsch machen. Aber bei den Republikanern ist es ja so, also bei den Mainstream-Republikanern, da gibt es ja Leute, die wissen augenscheinlich genau, wer Donald Trump ist. Und im Grunde genommen lehnen sie es ab, aber sie machen trotzdem nichts dagegen. Weil sie kalkulieren, dass es nicht in ihrem persönlichen politischen Interesse wäre, sich dem zu widersetzen. Und das finde ich insofern ein bisschen deprimierend, als dass wir in den USA ja noch nicht so weit sind, als dass man dafür zum Beispiel in den Knast wandern würde. Ja, also ich kann es jetzt sozusagen in Russland, kann ich natürlich total verstehen, wenn sich jemand nicht dem Regime widersetzen möchte. Oder in China kann ich es total verstehen. Aber in den USA ist es so, dass sich Leute nicht mal dem Regime widersetzen, wenn sozusagen das Einzige, also was wirklich sozusagen zu befürchten wäre, ist, dass sie ihren Wahlkreis verlieren. Und das finde ich schon krass bei den Leuten, die es eigentlich besser wissen müssen. Und ich glaube, das betrifft viele Republikaner.
War das nicht bis zu einem gewissen Punkt zu erwarten?
Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich ist es bis zu einem gewissen Punkt zu erwarten, weil sie es überhaupt schon so weit haben kommen lassen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz empfinde ich das immer wieder als, ja, ungemein deprimierend. Also jedes Mal, wenn ich Mike Johnson sehe, der irgendwie rechtfertigt, was da passiert, kann ich nicht anders, als mich darüber zu ärgern, weil ich mir... Ich meine, ich weiß nicht, was in seinem Kopf passiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht versteht, was hier passiert und für wen er hier arbeitet. Aber klar, andererseits muss ich sagen, ich meine, ich habe mich jetzt intensiv mit diesem Regime befasst, und oftmals tun Leute einfach, was in ihrem Interesse ist. Und was etwaige Werte angeht, gibt es da eine gewisse Flexibilität. Nur die Frage ist ja, also wenn das jetzt schon so ist, wie wäre es dann, wenn es das tatsächliche Risiko gäbe, tatsächlich in den Knast zu gehen, weil man sich dem Regime widersetzt? Ne, sozusagen eine Parallele dazu auch, die Captains of Industry in den USA. Ja, also wie verhalten sich die CEOs von Meta, von Nvidia, von Amazon und so weiter und so fort? Also man könnte sich ja auch ein Szenario vorstellen, in dem die sich dagegen aussprechen. oder indem sie sich zumindest neutral verhalten. Aber im Grunde genommen verhalten die sich schon so, als würden sie in der Diktatur leben. Und das lässt mich daran zweifeln, dass die Situation besser werden könnte. Denn je mehr die Risiken steigen, desto unwahrscheinlicher muss es ja werden, dass Leute tatsächlich Widerstand leisten.
Glaubst du, dass die Leute tatsächlich das so wahrnehmen? Also ich habe immer das Gefühl, die glauben, die sind geschäftlich sehr clever, indem sie sich da so anpassen. Und das ist dann 3-4 Jahre und dann ist die Sache eh vorbei.
Das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass sich sozusagen die amerikanischen Captains of Industry sozusagen aktiv entscheiden, da eine Diktatur aufzubauen. Und es mag auch sein, dass sie am Ende damit durchkommen. Ja, also Donald Trump ist extrem unbeliebt. Und es kann gut sein, dass er einfach die nächsten Wahlen verliert oder wen auch immer er sich da aussucht, um sozusagen für die Republikaner ins Rennen zu gehen. Dann haben sozusagen die CEOs die in Anführungsstrichen richtige Entscheidung getroffen. Ja, also sie haben sozusagen zumindest ihr Geld maximiert und ihre politische Macht in dieser Zeit maximiert. Aber ich glaube, die Situation ist so volatil, dass diese Vorstellung, dass man zwingend kontrollieren kann, in welche Richtung das geht, einfach unrealistisch ist. Ja, also ein Jeff Bezos mag denken, dass ein Donald Trump einzuhegen ist und dass er ihn managen kann und dass er viel, viel cleverer ist und dass das deshalb alles kein Problem sein wird. Aber damit kann man natürlich auch brutal aufs Maul fliegen. Und das Problem ist, dass sozusagen, wenn es schief läuft, dann fliegt nicht nur Jeff Bezos aufs Maul und ist ein bisschen ärmer, sondern dann hat ganz Amerika ein Problem und dann haben wir auch ein Problem.
Also ich finde ja, dass man eigentlich jetzt schon sieht, dass es nicht funktioniert und dass Donald Trump auch Maßnahmen trifft, die ganz gezielt darauf gerichtet sind, die Wirtschaft unter Kontrolle zu bringen, und zwar unter präsidiale Kontrolle. Also wenn man da guckt, dass er sich da seinen eigenen Fonds aufbaut, quasi so eine Art Sovereign Wealth Fund, mit dem er dann Unternehmensbeteiligung eingeht, wie bei Intel, und dann auch alle reinspringen jetzt gerade bei Intel, um zu zeigen, dass sie auf der Seite Trumps sind, dann deutet sich ja eigentlich schon an, einmal die Dynamik, die er nur dadurch erzeugt, dass er in eine Richtung weist. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass Donald Trump sich irgendwo hingestellt hat und gesagt hat, ihr müsst jetzt alle Intel unterstützen. Im Gegenteil, die haben gesagt, das ist ein freier Markt, wir greifen da gar nicht ein. Also wir kennen dazu noch nicht mal Hintergrundaussagen, die in diese Richtung deuten, sondern es ist tatsächlich eine Eigendynamik, die da entstanden ist. Und da ist ja dann für mich schon sichtbar, also Intel ist jetzt der Anfang, weitere Beteiligungen sollen folgen. Und wenn er die Gelder aus den Zöllen dann genau auch dafür verwendet, hat er ja schon gesagt, da will er die Produktionsanlagen in den USA aufbauen. Wie macht man das? Na, sicherlich nicht, indem er selber die Fabrik baut, sondern indem er sich dann an den Unternehmen beteiligt, die die Fabriken bauen. Ähnliche Richtung geht Nippon Steel, die ja US Steel übernommen haben. Und wo Trump eine Golden Share hält und auch schon eingegriffen hat bei der Schließung, bei der quasi Verhinderung der Schließung einer Fabrik. Also das ist ja auch ein ganz klassisches diktatorisches Vorgehen, quasi in die Wirtschaft reinzuregieren. Und es funktioniert sehr gut bisher.
Absolut, ja, würde ich auch sagen. Also es ist ein Klassiker, hat man auch in einigen Diktaturen zuletzt gesehen. Also wenn man sich zum Beispiel fragt, man ist angehender Diktator, man möchte die Medien kontrollieren. Dann ist es unklug, in erster Instanz erstmal die Journalisten wegzusperren, sondern man organisiert das Ganze so, dass ein befreundeter Oligarch die richtige Firma übernimmt. Und wenn die richtige Firma übernommen ist, dann kann man dafür ändern, dass das Programm ein bisschen anders ist und dass da vielleicht ein bisschen andere Leute arbeiten. Und so kann man sozusagen unliebsame Berichterstattung abstellen, ohne dass man die Kosten von wirklich offener Repression in Kauf nehmen muss.
Wie die Allisons jetzt bei CBS zum Beispiel?
Könnte man eine Parallele sehen. Ich glaube aber tatsächlich, im Fall von Donald Trump ist es noch ein bisschen mehr als das. Also ich glaube, das eine ist das, ne? Also wirklich sozusagen der Versuch, politische Macht zu benutzen, um die eigenen Leute sozusagen besser dastehen zu lassen und um unbeliebsame Berichterstattung auszuschließen und so weiter und so fort. Ich glaube, die zweite Sache ist einfach Korruption. Ja, und auch das ist sozusagen ein Klassiker, was man in jeder Diktatur sieht und auch in angehenden Diktaturen sieht. Also was da teilweise für Deals passieren mit irgendwelchen Kryptofirmen im Nahen Osten und so weiter und so fort. Also das ist ja eine, also sozusagen eine unheilige Allianz zwischen den persönlichen ökonomischen Interessen von einer Familie und den Leuten, die in diesem Umfeld sind, und der politischen Macht der Regierung der Vereinigten Staaten. Und auch hier, ja, also ich sag mal, vor 15 Jahren, da wären alle beteiligten Leute irgendwie schon 30 Mal zurückgetreten. Aber jetzt sind diese Normen komplett zerstört worden. Und die Leute schütteln kaum noch mit dem Kopf. So, ja, natürlich bereichert sich Trump. Ja, das ist ja das natürlichste Welt, hat er ja auch schon die letzten 15 Male gemacht. Und ich glaube aber tatsächlich auch, dass es nicht reines Kalkül ist. Also ich glaube, gerade in dieser Wirtschaftspolitik hat Donald Trump bestimmte Vorstellungen, teilweise auch schon aus den 80ern. Und die zieht er jetzt einfach durch. Ja, und ich glaube zum Beispiel dieses Zollthema, da habe ich den Eindruck, das ist tatsächlich einfach etwas, an das er glaubt. Und das zieht er auch durch, obwohl es ihm im Grunde genommen schadet. Ja, und klar, also er hat dann sozusagen, er hat ein Element darin, das ihm dann wiederum nutzt, weil das natürlich sozusagen arbitrary ist, und dann kann er wieder Leute bestrafen und, ne, und kann dann irgendwie aber auch Leute belohnen. Aber im Grunde genommen glaube ich, dass diese Zölle ihm schaden. Ich bin jetzt kein VWLer, aber die VWLer sind sich ja einig, dass Zölle im Grunde genommen die Dinge teurer machen. Und Donald Trump kann im Grunde genommen kein Interesse daran haben, also dass die Dinge für die breite Masse in den USA teurer werden. Deshalb glaube ich sozusagen, manches ist Kalkül, manches sind einfach feste Dinge, an die er glaubt. Davon gibt es nicht so viel, aber vielleicht irgendwie so 3-4. Und manches ist eben einfach sozusagen wirklich der Versuch der maximalen politischen Einflussnahme. Und in diesem Fall, glaube ich, ist es alles.
Ja gut, also ich glaube, er ist schon, sag ich mal, machtbewusst genug, um immer wieder in diese Richtung zu gehen, dass er eine Situation dann auch gnadenlos versucht, auch für sich auszunutzen, ja, auch wenn er Blödsinn macht oder sich selber schadet, ne? Also das eine verhindert ja immer nicht das andere. Aber wenn wir jetzt in dieser Schablone, wie entsteht eine Diktatur, so voranschreiten würden, also Medien sehen wir ja schon eine gewisse Entwicklung, ne? Also das wird rechter, da wären progressive Stimmen ausgeschlossen. Da gibt es Trump nahestehende Familien, die eingreifen. Das ist natürlich nicht vollumfänglich. Es gibt noch Checks and Balances, es gibt die Alternativen im Internet, ne? Aber das ist eine Entwicklung, würdest du sagen, die ist nicht zu leugnen.
Ja, absolut. Also, und ich glaube, auch da gibt es wieder zwei Sachen. Das erste ist sozusagen, wohin bewegt sich die tatsächliche Berichterstattung? Hm. Ich glaube, das wird mehr und mehr nach seinem Sinne. Und dieses Modell kann man ja auch noch weiterführen, weil, also es ist ja so, die Regierung hat einfach extrem viel Macht. Und wenn sie dazu bereit ist, die zu benutzen, um die Berichterstattung zu beeinflussen, dann können Journalisten das verzögern, aber sie werden es nicht sozusagen aufhalten können. Und das Zweite ist, es hilft ja, also die Berichterstattung an sich hilft ja nichts, wenn die Leute es im Prinzip einfach ignorieren. Und ich glaube, davon sehen wir auch total viel. Also zum Beispiel diese ganzen Berichte zu Korruption, das sind ja Sachen, die wissen wir. Aber es passiert halt einfach nichts. So. Und da kannst du ja noch so viel berichten, wenn das einfach den Leuten abperlt. Ja, dann ist es eben so. Ja, und ich glaube, da schreiten wir immer weiter. Ich glaube, bei der Justiz schreiten wir auch immer weiter. Und bei den Sicherheitskräften im Grunde genommen auch.
Okay, Justiz haben wir, glaube ich, schon besprochen. Zumindest mal so, dass man dem folgen kann. Medien jetzt auch. Das musst du aber den Rest erklären. Wie kommst du denn darauf?
Also erstmal sozusagen, warum ist das Ganze wichtig? Das Ganze ist wichtig, weil, wie gesagt, am Ende entscheiden die Männer und Frauen mit den Waffen, wo es hingeht. Mhm. Ja, also am Ende wird nicht von Richtern entschieden und es wird in letzter Instanz auch nicht vom Wähler entschieden, sondern wer politische Macht hält, kommt am Ende darauf an, wer die Armee kontrolliert, wer die Soldaten kontrolliert, wer die Geheimdienste kontrolliert. Und da sehen wir, seitdem Donald Trump wieder an der Macht ist, sozusagen Angriff auf mehreren Ebenen. Also das erste ist, was ganz oben passiert. Also Donald Trump hat sich vieler der Leute entledigt, die vielleicht schon seit 40 Jahren in der Armee sind oder beim Geheimdienst sind und so weiter und so fort. Also Leute, die tatsächlich sozusagen Professionals sind, ja, die sich damit auskennen, was sie da machen und die eine Expertise mitbringen. Und die hat er ersetzt durch Leute, die in vielen Fällen komplett ahnungslos sind, die aber ihm gegenüber vermeintlich loyal sind. Also Leute wie Pete Hegseth zum Beispiel. Also das ist ja eine Person, die sollte, also es gibt fast kein Universum, in dem diese Person amerikanischer Verteidigungsminister wäre. Aber in diesem Universum, in dem Donald Trump an der Macht ist, ist das jetzt. Und über diese Hebel kann man natürlich einen enormen Einfluss darauf nehmen, wo die Reise hingeht. Ja, also man kann eine Politik durchsetzen, die zum Beispiel dazu führt, dass Leute auch freiwillig aussteigen, weil sie einfach sagen, nein, mit dem möchte ich nicht gemein machen, das mache ich nicht mit. Man kann sozusagen einen Esprit de Corps einführen oder man kann sozusagen die Leute darauf polen, dass sie vielleicht nicht so sehr auf die Verfassung schauen sollen, sondern dass sie primär dem Commander in Chief dienen sollen und so weiter und so fort und so weiter und so fort. So, das ist das erste Element. Also wer sitzt da und was für eine Politik pushen die? Und die zweite Sache ist, wir sehen natürlich ganz klar eine Normalisierung von dieser Idee, dass man das Militär, dass man die Nationalgarde einsetzt gegen die eigenen Leute. Ja, und das ist natürlich auch total krass. Also, wenn Barack Obama die Nationalgarde aus einem demokratisch regierten Staat gegen den Willen eines Republikaners in seinen Staat geschickt hätte, dann würden wir über Monate hinweg nichts anderes hören und Barack Obama wäre weg vom Fenster. Jetzt ist diese Idee schon so normalisiert, dass wir vielleicht noch irgendwie 2 Tage Zeitungsartikel sehen und dann stehen diese Truppen wirklich in diesen demokratisch regierten Städten und machen wer weiß was, ja. Und das ist sozusagen kein Selbstzweck, also es geht nicht nur darum, dass die dann an einem bestimmten Tag vor Ort etwas machen, sondern es geht auch darum, dass man die Öffentlichkeit daran gewöhnt, und dass man quasi signalisiert, es ist legitim, dass Donald Trump das Militär gegen Amerikaner einsetzt. Und das ist, glaube ich, extrem gefährlich. Und das dritte Element, was ich vielleicht noch nennen wollen würde, ist tatsächlich Eis. Eis wird ja viel diskutiert, anteilig, glaube ich, weil es einfach auch so eklatant ist. Ja, also die Bilder, die man sieht, das ist ja teilweise wirklich der Wahnsinn, wo im Grunde genommen teilweise ja auch rechtschaffende Bürger, die sich nicht zu Schuld haben kommen lassen, von irgendwelchen Maskierten einfach in irgendeinen Van geschmissen werden und dann sind die erstmal weg. Das heißt, das ist schwer zu ignorieren und ich würde sagen, die meisten Leute haben das im Kontext dessen diskutiert, dass sich Donald Trump im Grunde genommen eine Infrastruktur aufbaut, um sich politischer Gegner zu entledigen. Man baut sozusagen etwas auf, was jetzt für diesen Zweck benutzt wird, vermeintliche illegale Einwanderer verschwinden zu lassen oder eben abzuschieben. Aber das könnte man natürlich auch zu einem anderen Zweck benutzen und da sind ja auch die Grenzen fließend. Ich glaube aber, die tatsächlich größte Gefahr ist vielleicht nicht das, sondern dass Donald Trump versuchen könnte, ob bewusst oder unbewusst, sich quasi ein Gegengewicht zu den regulären Streitkräften aufzubauen. Denn, ich weiß nicht, hast du die Rede gesehen vor den Generälen?
Ja, das war interessant.
So, ja, also Donald Trump muss im Grunde genommen Angst haben vorm eigenen Militär. Genau wie jeder bestehende Diktator und wie jeder angehende Diktator. Also er ist da keine Ausnahme. Er muss sich Sorgen machen. Er muss sich überlegen, wie geht er mit diesen Leuten um, um zu verhindern, dass sie gegebenenfalls versuchen, ihn abzusetzen. Und das hört sich natürlich irgendwie total absurd an. Überhaupt über die Möglichkeit nachzudenken, dass es einen Militärputsch in den Vereinigten Staaten von Amerika geben könnte, das ist ja bizarr. Ja, also man fühlt sich da fast, als würde ich hier mit dem Aluhut sitzen. Aber ich glaube, die Zerstörung der amerikanischen Demokratie schreitet mit so schnellen Schritten voran, dass es unweigerlich Soldaten geben muss, die sich fragen werden, wie sie reagieren, ja, wie sie jetzt reagieren oder wie sie auch vielleicht in Zukunft reagieren. Mhm. Also es könnten sehr, sehr schwierige Entscheidungen auf sie zukommen. So, und ich glaube, in diesem Kontext kann Eis auch eine riesige Rolle spielen, denn wir haben es hier mit einer Institution zu tun von tausenden Männern, die bewaffnet sind, die gegenüber Donald Trump vergleichsweise loyal sind und deren Macht massiv aufgebaut wird. Und wenn Donald Trump klug ist, dann wird er versuchen, Eis unter anderem auch dazu zu benutzen, einen Putschversuch gegen ihn weniger wahrscheinlich zu machen, indem er sie ja richtig einsetzt.
Wie muss ich mir das vorstellen in den USA? Also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, muss ich sagen. Also, wir haben ja noch die Nationalgarde, ne, die er ja auch theoretisch einsetzen kann. Und in meiner Gewohnheitsbeobachtung von Diktaturen wäre es ja dann so, dass man die Leute dadurch loyal hält und macht, dass man sie ja Missetaten begehen lässt, ja, um es mal nett noch zu formulieren. Also indem sie illegal Leute verhaften, verprügeln, hartes Vorgehen. Also das, was wir bei ICE auch sehen. Also deswegen würde ich dir zustimmen, ICE ist definitiv etwas, wo sowas entstehen kann. Aber wieso gehst du überhaupt davon aus, dass das Militär ein Gegenpol dazu sein könnte?
Wir wissen natürlich nicht, ob es ein Gegenpol sein wird. Aber ich glaube, wir bewegen uns auf ein Szenario zu, in dem es der einzig mögliche Gegenpol sein könnte. Ja, also natürlich kann es auch sein, dass sich, sagen wir mal, die Situation wird jetzt immer schlimmer. Ja, sagen wir mal, reines Szenario. Donald Trump ignoriert die Richter. Donald Trump benutzt die, sagen wir mal, das FBI gegen politische Gegner, die er dann inhaftieren lässt, einfach weil sie politische Gegner sind und so weiter und so fort. Ja, also wir stellen uns mal jetzt die jetzige Situation vor, plus, weiß ich nicht, 50%. Dann kommt man irgendwann in ein Gebiet, in dem Wahlen im Grunde genommen nicht mehr wirksam sind oder in dem Donald Trump vielleicht sogar sagen könnte, okay, wir suspendieren die Wahlen, ja, oder wir suspendieren die Demokraten von den Wahlen oder was auch immer. Ja, also diese Vorstellung, dass das Ganze linear weitergehen müsste, ist, glaube ich, unrealistisch. Also die Dinge sind jetzt schon schlimm und sie können sehr schnell noch sehr viel schlimmer werden. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo es in so einer Gesellschaft gar nicht mehr viele andere Optionen gibt als das Militär. Und die Leute, der durchschnittliche amerikanische Soldat, der ist ja nicht dahin gegangen, weil er sozusagen auf die eigenen Leute schießen möchte, sondern der ist da wahrscheinlich hingegangen, weil sich das irgendwie angeboten hat nach der Schule, weil er stolz auf sein Land ist, weil er es verteidigen möchte, weiß ich nicht, weil er irgendwie insbesondere patriotisch ist. Aber also sicherlich sind die allermeisten von diesen Leuten da nicht hingegangen, weil sie in Chicago Leute über den Haufen schießen wollen. Und wenn man sich diesem Szenario nähern würde, dann müsste Donald Trump sich Sorgen machen, wie weit das Militär geht. Und natürlich kann es sein, dass sich das Militär ganz klar auf seine Seite schlägt, im Grunde genommen alles mitmacht und für ihn sozusagen also am Ende keine Gefahr ist, sondern eigentlich ein weiterer Block ist, der es ihm hilft, seine Macht zu konsolidieren. Mhm. Aber das Gegenteil kann eben auch der Fall sein. Oder zumindest sollte er damit planen. Und ich glaube, in diesem Szenario wäre es rational für Trump, wenn er sich überlegen könnte, wie kann er sich dagegen beschützen. Und das kann man auf eine ganze Reihe von Arten machen. Ja, also das erste ist diese Idee im Grunde genommen von einer politischen Säuberung. Ja, also man tauscht die Leute, die vielleicht zur Gefahr werden, aus mit vermeintlichen Loyalisten. Dann stellt man sicher, dass die eigenen Leute haben, was sie brauchen, um loyal zu bleiben. Ja, also man kann den Soldaten was Gutes tun, man kann das Gehalt erhöhen, man kann ihnen neues Spielzeug geben, damit sie glücklich sind. Man könnte zum Beispiel auch versuchen, der Generalität sozusagen, die auch teilhaben zu lassen, an der Korruption im System. Ja, auch das hört sich einigermaßen absurd an, aber auch das haben wir in Diktaturen immer und immer wieder gesehen. Aber selbst wenn man das alles macht, reicht sozusagen die Karotte nicht als einziges Mittel. Ja, also man muss auch dazu in der Lage sein, sich tatsächlich physisch zu beschützen. Und ich glaube, da könnte ICE relevant werden. Insbesondere, weil Militärputsche oft eben von sehr, sehr kleinen Gruppen ausgeführt werden. Das heißt, selbst wenn man nur wenig ICE-Agenten hat, können sie einen großen Unterschied machen, falls es mal tatsächlich zu einem Putschversuch kommen sollte, wenn sie zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind. Aber klar, die Nationalgarde aus roten Staaten könnte auch einen Unterschied machen.
Ich meine, Wahrscheinlichkeiten können wir jetzt auf das Ganze natürlich nicht drauflegen. Das wäre, glaube ich, etwas zu spekulativ, aber allein die Tatsache, dass wir drüber reden, zeigt ja, dass das alles nicht so gänzlich weg ist. Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, ist mir halt eine Sache irgendwie so ein bisschen hängen geblieben in meiner Wahrnehmung. Ich habe mir so gedacht, wenn du so ein Ding aufbaust, was der Trump da gerade macht, so ein System, in dem du dich, sag ich mal, deine Familie und dich bereicherst, wo du Leute dir gefällig machst und zu kontrollieren beginnst, in die Wirtschaft eingreifst und so weiter. Das ist eigentlich klassischerweise nicht etwas, was man dann gerne loslässt, ne? Also so die Vorstellung, dass der jetzt nach 3 weiteren Jahren sagt, so, jetzt ist aber auch mal gut. Die fehlt mir so ein bisschen bei der ganzen Geschichte.
Ja, kann ich mir bei bestem Willen auch nicht vorstellen. Nicht nur, weil er sozusagen Möglichkeiten zur Korruption und politische Macht verlieren würde, sondern ich glaube, also ich kann mir schwer vorstellen, dass Donald Trump sein Leben noch genießen könnte, wenn er diese Macht verliert. Weil er mittlerweile wirklich so viel auf dem Kerbholz hat, dass ich glaube, wenn die Republikaner nicht mehr regieren und die Demokraten sind an der Macht, selbst bei diesem amerikanischen System, was ich in großen Teilen nicht durchdringe, kann ich mir nicht vorstellen, dass der tatsächlich frei bleiben würde. Deshalb, ja klar, also ich glaube, Donald Trump wird im Grunde genommen versuchen, was er kann, um an der Macht zu bleiben. Oder um zumindest die Nachfolge so zu organisieren, dass jemand an die Macht kommt, der ihn in irgendeiner Form und Weise beschützen kann.
Also die Familie, ne?
Also die Familie, genau, das sind sicherlich die vertrauensvollsten Leute. Wobei eben auch da, ja, man hat im Grunde genommen immer das Problem, dass Nachfolge sehr schwer zu regeln ist, weil man sich auf niemanden so richtig verlassen kann. Deshalb müsste er auch da sozusagen das kleinstmögliche Übel nehmen. Also nur weil das sozusagen das Rationalste wäre, heißt es natürlich nicht, dass Donald Trump zwingend versuchen wird, das zu machen. Denn wie gesagt, ich glaube, Donald Trump ist in einigen Dingen sehr gut. Er ist sehr gut darin, seine Basis zu mobilisieren und so weiter und so fort. Aber ich glaube, er ist nicht unbedingt ein strategischer Denker. Und ich glaube, er hat auch mittlerweile irgendwie so viel geschafft, sozusagen aus eigener Perspektive, dass er wahrscheinlich nicht mehr so vollends rational auf seine eigene Lage gucken kann. Ja, also wenn wir uns mal für einen Moment in seinen Kopf reindenken, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, dass er da noch im Weißen Haus sitzt und dass er überhaupt diese ganze politische Macht hat, das kann man ja keinem erzählen. Also, das muss ja für ihn selbst auch unfassbar sein. Deshalb, also, wahrscheinlich sieht er sich mittlerweile tatsächlich auch wie so eine Art Demigott. Einfach, weil er da noch ist. Ja, also es muss ja total destruktiv sein für die eigene Psyche.
Also im Grunde haben wir beide das gleiche Fazit, ne? Wir können uns schwer vorstellen, dass er freiwillig geht. Und dann ist eher die Frage, ob er mit einem Kampf geht oder ob er irgendwie schafft zu bleiben, ne?
Ja, wobei ich glaube, also in letzter Instanz kann er es natürlich wollen, aber ob es klappt, wird eben von den Leuten abhängen, die sozusagen im Nahbereich sind. Ja, also es wird davon abhängen, was sagen die Leute im Weißen Haus, was wollen die Republikaner und so weiter und so fort. Und natürlich sieht es aktuell so aus, als hätte er die komplette Kontrolle über die ganze Bewegung, über MAGA, über die Republikaner und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Mainstream-Republikaner im Grunde genommen genau wissen, wer Donald Trump ist. Und sie unterstützen ihn, weil es ihnen mehr politische Macht gibt und vielleicht auch Möglichkeiten zur Korruption gibt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn es wirklich dazu kommt, dass Donald Trump quasi als Electoral Liability gesehen wird, ja, also wenn es sozusagen den Republikanern nicht mehr hilft, wenn sie sich mit ihm assoziieren, sondern wenn das vielleicht sogar einen Malus bringt, dann kann dieses ganze Kartenhaus natürlich auch enorm schnell zusammenfallen. Und da wiederum, glaube ich, kommen wir darauf zurück, dass Donald Trump einfach nicht sehr gut darin ist, tatsächlich zu regieren, weil er sich beispielsweise durch diese steigenden Kosten einfach sehr unbeliebt macht. Also es gibt einfach außerhalb jetzt von Social Media und was man so sieht auf TikTok, es gibt einfach enorm viele Amerikaner, die Donald Trump nicht mögen. Und das liegt nicht unbedingt an diesen Kulturkampfthemen oder dass er Ausländer abschiebt, sondern das wird bei vielen einfach daran liegen, dass deren tatsächliches Leben nicht besser geworden ist, sondern in vielerlei Hinsicht schlechter. Mhm. Und das sollte ihm zu denken geben. Und das wäre sozusagen jetzt das Szenario, was ich für mich sehen würde, was am wenigsten schlecht ist. Ja, also ich weiß nicht, ob das das wahrscheinlichste Szenario ist, aber das Szenario, was am wenigsten schlecht ist und wie die amerikanische Demokratie hier einigermaßen rauskommen könnte, ist, dass Donald Trump sich durch eigene Fehler immer unbeliebter macht, weil er immer mehr persönliche Macht akkumuliert. Und dass diese Fehler dazu führen, dass er weniger beliebt wird. Und das wiederum könnte dazu führen, dass die Leute um ihn herum ihn quasi desertieren.
Also rein aus dieser Machtperspektive gedacht, wäre ja das Wichtigste, dass er dann nächstes Jahr bei den Zwischenwahlen eine Niederlage erleidet. Oder die Republikaner ja dann auch in dem Sinne. Dass dadurch beginnt, die Macht sich von ihm wegzuverschieben. In dieser Kombination aus, es gibt wieder mehr Möglichkeiten zur Gegenwehr, wie auch er hat einen immer weniger festen Griff drauf.
Genau, ich glaube, das könnte dazu beitragen, dass dieser Mythos der Unverwundbarkeit quasi gebrochen wird. Ich glaube sozusagen, es ist im Grunde genommen wie immer. Ja, also diese politischen Anführer sind stabil, wenn die Leute den Eindruck haben, es gibt keine Alternative. Und in der republikanischen Partei ist es aktuell so, dass es keine realistische Alternative gibt. Und solange das nicht der Fall ist, werden auch Mainstream-Republikaner mehr oder minder an seiner Seite stehen. Ja, es wird vielleicht mal sozusagen besondere Punkte geben, wo sie sich öffentlich distanzieren. Aber im Grunde genommen werden sie ihm die Stange halten, solange sie meinen, das ist gut für sie. Aber wenn dieser Mythos gebrochen wird, dann kann es sehr schnell gehen. Und dann kann auch ein Donald Trump die Unterstützung des eigenen Lagers verlieren. Denn wie gesagt, ich glaube, die wenigsten in der Partei glauben tatsächlich daran, wofür Donald Trump steht. Es werden natürlich immer mehr, ja, also weil diese Leute natürlich jetzt auch reingewählt wurden. Aber ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute bei den Republikanern, die einen Großteil dieser Agenda ablehnen.
Jetzt haben wir uns sehr viel, sage ich mal, mit den offensichtlichen Sachen beschäftigt. Aber gibt es da noch so Fallstricke, die weniger im Lichte der Öffentlichkeit stehen?
Naja, ich glaube, eine Sache, die im Grunde genommen auch offensichtlich ist, aber über die wir nicht reden, weil wir es nicht beeinflussen können, ist natürlich sozusagen, also lebt Donald Trump überhaupt noch in 2 oder 3 Jahren? Ja, ich bin nicht die Sorte Doktor, aber das ist ein alter Mann. Es sieht mir jetzt nicht unbedingt so aus, als würde er sozusagen der Aktivste sein oder sich bestmöglich ernähren. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass es Donald Trump nächstes Jahr einfach nicht mehr gibt. Oder es kann sein, dass Donald Trump eine ernstzunehmende Krankheit bekommt und das Ganze wird irgendwie publik. Und als Resultat darauf verwehren ihm dann Republikaner die Unterstützung, weil sie lieber auf ein Pferd setzen, was es auch noch in 3, 4, 5 oder 6 Jahren gibt. Und nicht jemanden, der vielleicht noch ein Jahr zu leben hat. Das heißt, es kann natürlich immer Dinge geben, die unvorhersehbar sind. Ja, also das wissen wir einfach nicht. Wir wissen nicht, was mit Donald Trumps Gesundheit ist. Wir wissen nicht, ob es vielleicht auch noch Angriffe auf ihn gibt. All das sind natürlich Möglichkeiten. Aber damit zu planen, ist natürlich schwierig.
Ja, das macht ja recht wenig Sinn, würde ich sagen. Ne? Also, sondern man muss ja realistisch erstmal sagen, okay, wahrscheinlich ist er noch da. Und dann, wie geht man mit ihm um? Jetzt hat es ja lustigerweise Friedrich Merz scheinbar geschafft, mit ihm so ein ganz gutes Verhältnis aufzubauen, ne? Ich weiß jetzt nicht, was das über Friedrich Merz aussagt und ob es überhaupt irgendwas aussagt, aber das sieht ja auf alle Fälle schon mal anders aus als das, was die Merkel damals abgeliefert hat, die ja sonst eigentlich auch ganz gut mit Diktatoren kann.
Ja, also da würde ich tatsächlich Friedrich Merz in Schutz nehmen. Ich glaube, es ist unerlässlich, dass der deutsche Bundeskanzler versucht, mit Donald Trump ein gutes Verhältnis zu haben. Mhm. Einfach, weil es in unserem Interesse liegt. Donald Trump ist extrem mächtig. Wir sind in vielerlei Hinsicht sehr abhängig von den Amerikanern. Und ich glaube, dass hier sozusagen das geringste Übel ist. Man versucht, so gut es geht, mit Donald Trump klarzukommen. Und man versucht, Zeit zu kaufen, um sich unabhängiger von den USA zu machen. Das heißt, wenn ich eine Kritik hätte, dann ist es eher der zweite Teil. Ja, also benutzen wir die Zeit, die wir uns jetzt erkauft haben, wirklich, um uns so schnell wie möglich, so unabhängig wie möglich zu machen? Mhm. Oder sozusagen machen wir uns da zum Affen, ohne die Zeit dann wirklich effektiv zu nutzen? Wahrscheinlich ist es zu früh, um das zu beurteilen. Aber daraus würde ich jetzt Friedrich Merz erstmal keinen Strick sozusagen drehen wollen. Und ich glaube, der Unterschied zu Merkel liegt wahrscheinlich darin, dass Merkel dachte, okay, das Problem löst sich von allein. Ja, also das ist sozusagen irgendwie, ja, das ist jetzt mal eine Amtszeit, aber dann haben wir sozusagen die normalen USA wieder. Also wir müssen dem sozusagen jetzt nicht wirklich entgegenkommen. Und natürlich war auch, also Donald Trump war kein anderer. Donald Trump war sozusagen auch Donald Trump, als Merkel noch Kanzlerin war. Aber Donald Trump war beispielsweise noch von Leuten umgeben, die versucht haben, seine Agenda im Grunde genommen aktiv zu sabotieren. Jetzt ist er umgeben von Loyalisten, die im Grunde genommen auch nur mit dem Kopf nicken oder in einigen Fällen sogar noch radikaler sind als er, zum Beispiel Stephen Miller. Und das führt dazu, dass man ihn anders behandeln muss. Auch wenn es natürlich mordsmäßig unangenehm ist. Ja, also diese Bilder und diese ganze Rhetorik, das ist natürlich total schrecklich. Und als Europäer und als Deutscher kann man sich im Grunde genommen nur schämen. Aber dass wir in dieser Situation sind, ist sozusagen nicht der Fehler von Friedrich Merz persönlich. Daran hat sich Deutschland als Ganzes manövriert. Nicht zuletzt, weil Wähler es aber auch mehr oder minder so wollten.
Also du würdest dem Merz das nicht vorwerfen, aber es gibt ja viele Stimmen, die sagen einfach, ah, ja, da, und dann dieses Anbiedern und was der Rutte da macht und das ist ja alles so schlimm. Also der würdest du widersprechen, das muss einfach so sein.
Ja, ich glaube, das ist genau die Sorte Zielkonflikt, die wir uns überlegen müssen. Auf der einen Seite ist es enorm peinlich und es beleidigt das Amt des Bundeskanzlers und wir alle sollten uns dafür schämen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ein wütender Donald Trump natürlich unglaublich destruktiv sein kann. Und ich glaube, in erster Linie sind auch nicht mal, also das Problem ist nicht mal, was passiert mit uns. Ja, aber also wenn jetzt Friedrich Merz dahin fährt und er sagt ihm auch nur grob die Wahrheit oder Zelensky sagt ihm auch nur grob die Wahrheit, dann ist zum Beispiel die Frage, okay, was macht das mit den Ukrainern? Ja, also kriegen die Ukrainer dann noch Zieldaten? Lässt Donald Trump dann die Europäer überhaupt noch Waffen für die Ukrainer kaufen? Ja, also natürlich ist es irgendwie einfach, ja, dann so einen Tweet rauszuhauen und sich darüber lustig zu machen oder Friedrich Merz dafür zu kritisieren. Aber am Ende des Tages ist Donald Trump der wichtigste Mann der Welt. Und wenn wir nicht versuchen, uns mit ihm irgendwie gut zu stellen, dann wird das einen sehr realen negativen Einfluss haben. Nicht nur auf uns, zum Beispiel auf unsere Wirtschaft, sondern eben auch zum Beispiel auf Ukrainer, von denen dann unweigerlich mehr sterben werden. Das heißt, hier würde ich sagen, es ist einfach wert, dass wir uns zum Affen machen, weil die Alternative noch viel schlechter ist.
Okay, also das heißt, wir müssen die Zeit nutzen, ne? Die wir jetzt gewinnen. Das ist ja im Grunde die Quäntchenfrage, die noch keiner so richtig beantworten kann. Aber was wir auf alle Fälle sehen, das geht wesentlich langsamer, als es am Anfang noch schien. Also die Bundesregierung hat bisher jetzt noch nicht so viel gemacht, die neue. Jetzt sind wir ja auch schon wieder im Oktober. Sommerpause war lang. Also so ein bisschen Dynamik fehlt da.
Ja, ich, also, Es ist alles unglaublich frustrierend. Also es gibt, glaube ich, Bereiche.
Lass es mich mal so rumfragen. Ja. Ist es genauso frustrierend wie zur Merkel-Zeit? Oder ist das jetzt noch frustrierender, weil wir ja das Gefühl haben, wir wissen so viel mehr seitdem?
Ich persönlich empfinde es tatsächlich als noch frustrierender, weil die Bedingungen so viel schlechter sind. Also die Bedingungen sind offensichtlich so viel schlechter. Und wenn unter Merkel was verzögert wurde, dann war das auch schlecht. Ja, und wenn unter Merkel nichts passiert ist, ist das auch schlecht. Aber wir haben wirklich einfach Krieg in Europa. Und sozusagen die Leidtragenden sind Menschen, die einfach überhaupt nichts dafür können. Ja, also und das macht es so unglaublich bedrückend. Und ich glaube auch, dass, also es gibt ja Sachen, die gehen voran. Ja, also zum Beispiel die Waffenproduktion. Also es wird mehr Geld in Waffen investiert. Es werden neue Fabriken hochgezogen. Also es ist nicht so, dass sozusagen nichts passieren würde. Es passieren schon Sachen. Aber im Grunde genommen denken wir, glaube ich, immer noch fast genauso über Politik nach wie vorher. Also was mich zum Beispiel wahnsinnig macht, ist dieser komplette Fokus auf Prozesse in der deutschen Politik. Also es ist extrem selten, dass mal jemand wirklich über Ergebnisse nachdenkt. Ja, also immer wenn es irgendwie ein politisches Problem gibt, fokussieren sich die Politiker anscheinend einfach auf diesen Prozess. Ja, also sie wollen sozusagen persönlich nicht schuld sein und sie wollen nicht, dass ein Gericht am Ende sagt, es ging nicht. Und am Ende des Tages passiert einfach gar nichts. Und das gibt, glaube ich, auch, also das ist ja auch in der Innenpolitik relevant, weil dann, glaube ich, die Wähler den Eindruck haben, dass einfach nichts funktioniert. Also, dass die Dinge nicht nach vorne gehen und dass der Staat sozusagen nicht handlungsfähig ist. Und dann wiederum sagen sie nicht, okay, diese spezifische Regierung macht das nicht, sondern ich glaube, die fangen dann an, das System als Ganzes abzulehnen. Ja, also die sehen irgendwie, ein Putin macht Sachen und Donald Trump macht Sachen und ich habe jetzt hier aber gewählt und es passiert trotzdem im Grunde genommen nichts. Aber, und das ist, finde ich, sozusagen das Schlimmste, wir haben ja zum Beispiel in der Gaskrise gesehen, dass unser politisches System durchaus dazu in der Lage ist, Sachen zu machen. Ja, also als es so aussah, als würden die Heizungen ausbleiben, da hat man sich in Berlin zusammengesetzt und man hat sich überlegt, okay, wie kriegen wir LNG? Und ob das ist dann auch alles nicht perfekt gelaufen und vielleicht hat man auch zu viel gekauft und vielleicht ist es auch zu teuer und mit Sicherheit richtet das auch Umweltschäden an. Aber das ist ein Problem, das wurde einfach mal reell gelöst. Das heißt, wir haben innerhalb unseres Systems Möglichkeiten dazu, Dinge zu machen. Wir entscheiden uns aber dazu, es nicht zu tun. Und das ist, finde ich, das Schlimmste und wirklich mit Abstand das Frustrierendste.
Also es braucht immer nur die Krise, ne? Das heißt, es muss immer akut sein. Und wenn es dann nicht akut ist, dann schläft man. Ich meine, wir beobachten das ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass wir das irgendwie 2022 entdeckt hätten und seitdem davor sitzen und sagen, jetzt müsste man aber mal. Ja. Sondern wir sehen das ja schon ein paar Jährchen länger. Und ich glaube, mit jedem Jahr und vor allen Dingen auch mit jeder Wahrnehmung, dass trotz aller Bekundung es sehr langsam vorangeht, multipliziert sich ja dieser Frust in der Sache. Und jetzt haben wir ja in der Regierung mit Merz jemanden, der ja durchaus das Problem erkennt, vor allen Dingen auch anerkennt. Ne? Und mit Röttgen da jemanden nebendran, der das auch sicherlich positiv begleiten kann, auch wenn die beiden sich persönlich nicht mögen. Aber trotzdem funzt es irgendwie nicht. Und das liegt diesmal lustigerweise nicht an der SPD, sondern einfach daran, dass die super langsam sind in allem. Ne?
Ja, aber es sind halt auch so ganz praktische Sachen. Also zum Beispiel das mit den Drohnen. Das macht mich wahnsinnig. Also man wird immer einen Grund finden, zum Beispiel diese Drohnen nicht abzuschießen. Ja, es wird sich immer irgendwas finden lassen. Also wenn man sozusagen, wenn ich diese Drohnen sehe, jetzt über ThyssenKrupp oder über Flughäfen oder über Industriegebieten. Und mein größtes Ziel ist, dass mir politisch nichts passiert und dass ich am Amt bleibe und dass ich irgendwie sicher bin und dass ich ja keine falsche Entscheidung treffe. Dann werde ich immer einen Grund finden, diese Drohnen fliegen zu lassen. Immer. So, aber also die Drohnen müssen halt abgeschossen werden. So, und natürlich können wir jetzt irgendwie noch einen Rat einberufen und dann können wir noch eine Juristenkommission machen und dann können wir noch irgendwie, weiß nicht, eine Sondereinheit bei der Bundespolizei irgendwie einrichten. Alles in Ordnung, aber es kann halt auch einfach mal jemand sagen, pass auf, wir schießen das Ding ab. So, und wenn das dann am Ende vom Richter kassiert wird und das Ding fliegt irgendwie auf ein Dach, ja, also die Debris von dem Ding fliegt auf ein Dach und dann sind die Ziegel kaputt, dann ist es so. Dann ist es einfach so. Also ich glaube, wir haben sozusagen völlig verlernt, irgendwie Politik vom Resultat her zu denken. Und diese Prozessorientierung, die lähmt uns und die macht uns einfach so unendlich träge. Und ich kann es in gewisser Weise auch Politikern nicht mal übel nehmen, denn allermeistens ist das der rationale Weg, weil man eben auch vom Wähler nicht für Resultate belohnt wird, aber man wird in jedem Fall immer dafür bestraft, wenn man nicht dem richtigen Prozess gefolgt ist. Und also wir haben in gewisser Weise die Politiker, die wir verdienen, aber ich glaube, dass das Land im Jahr 2025 so im Grunde genommen nicht mehr zu regieren ist. Also das war vor irgendwie 15 Jahren okay, weil die Weltlage da eine andere war. Aber wir können das nicht beibehalten. Also das Land kann nicht so funktionieren, wie es aktuell funktioniert, weil die Herausforderungen zu groß sind.
Ja, lustigerweise selbst Boris Pistorius, bei dem man ja eher mal so gedacht hätte, der haut mal zu, ist da bei den Drohnen doch erstaunlich zurückhaltend. Ne? Ich glaube, an der Stelle hört man durchaus raus bei uns beiden, dass man Donald Trump einerseits nicht ohne Europa diskutieren kann, explizit Deutschland. Im Grunde ist ja die Betrachtung des Donalds ist ja auch immer ein Ruf nach, ändert was. Ne? Also es ist ja immer so ein inneres, wir müssen was tun. Und dann in dem Moment, wo man das wieder fühlt und sieht, hat man wieder sofort die Erkenntnis, zu wenig, da tut sich nichts. Und deswegen kann man diese Themen auch, glaube ich, gar nicht so sehr voneinander trennen. Nun wäre aber noch so eine Abschlussfrage, wenn das wirklich kippt in den USA, also so richtig kippt in Richtung Trump, für uns ist das dann so, ne? Da sind wir, das nehmen wir dann hin.
Naja, wir haben keinen Hebel. Also wir werden nicht entscheiden, wo die USA sich politisch hin entwickelt.
Ja gut, aber man kann ja dann sagen, okay, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ne? Könnte man ja dann sagen. Gut, dann hat man auch ein paar weniger Atomwaffen hier stehen. Aber das sind ja durchaus Möglichkeiten, auch wenn sie vielleicht nicht die idealsten sind.
Also erstmal würde ich sagen, wir kommen natürlich mit einer ganzen Reihe von Diktatoren ganz gut klar. Also ist sicherlich nicht die Wunschvorstellung in Berlin und ist auch nicht meine Wunschvorstellung, aber sozusagen Diktatur an und für sich ist etwas, womit wir umgehen können, auch wenn wir es nicht wollen. Die Frage ist aber natürlich, würden sich dann die Dinge noch verschlechtern, die jetzt ohnehin schon Angriff auf unsere Interessen bedeuten? Ja, also wenn Donald Trump zum Beispiel davon redet, dass er Grönland, also dass er das Grönland-Problem militärisch löst, das ist eine Sache, das können wir nicht tolerieren. Ja, also ich glaube, wenn die USA wirklich komplett kippen würden und wenn Donald Trump zu einem personalistischen Diktator wird und er noch mehr Macht hat, dann wird er fast unweigerlich noch mehr Dinge tun, die unseren Interessen entgegenstehen. Und das würde zwangsläufig dazu führen, dass sich unsere Beziehung zu den Vereinigten Staaten deutlich verschlechtert. Und ich glaube tatsächlich auch im Fall von den USA macht es einen Unterschied, wenn das Land nicht mehr unsere Werte teilt. Weil natürlich, ja, also primär geht es in den transatlantischen Beziehungen um Interessen. Aber natürlich ist das auch ein Land, was zum Beispiel viele Deutsche bewundern. Ja, also es ist ein Land, was viele Deutsche mit Freiheit assoziieren und mit Meinungsfreiheit und mit ökonomischer Möglichkeit und sozusagen diesem American Dream. Ob das jetzt immer vollumfänglich sozusagen realistisch war, ist jetzt eine separate Frage, aber es gibt einfach zwischen den Bevölkerungen, glaube ich, auch viele Freundschaften, viele Bewunderungen und super viel Austausch. Und das stärkt natürlich die Beziehung. Und das wird, also das leidet jetzt schon und das würde dann natürlich noch viel schlimmer werden. Also ich glaube, wenn die USA tatsächlich zu einer Diktatur werden würden, dann würden die USA als Partner in den meisten Bereichen wegfallen.
Was es jetzt im Grunde nur noch dringlicher macht, dass wir uns auf diese Möglichkeit vorbereiten, ne? Weil sie ist eben nicht auszuschließen. Und sie ist auch nicht so gering von der Wahrscheinlichkeit her, wie man das vielleicht gerne sehen würde.
Genau, also ich glaube zumindest die Leute, die jetzt nicht in tatsächlich praktischer politischer Verantwortung stehen, sollten darüber offen reden und sollten sich darüber Gedanken machen. Natürlich kann jetzt nicht ein Lars Klingbeil sich in eine Talkshow setzen und sozusagen offen über seine Befürchtungen reden, dass Donald Trump die amerikanische Demokratie abbaut, weil er Vizekanzler ist und weil das zu diplomatischen Verstimmungen führen kann. Aber ich glaube, Leute wie wir, die so ein Amt nicht haben und deshalb den Luxus sozusagen der tatsächlich freien Meinung haben in dem Bereich, sollten darüber reden und wir sollten uns unbedingt Gedanken darüber machen, wie dieses Szenario aussehen könnte und wie wir damit umgehen müssten. Und das heißt natürlich nicht, dass das zwangsläufig passiert.
Mhm. Marcel Dirsus, danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank.
In dem Sinne, euch auch vielen Dank fürs Zuhören für diesem recht weitschweifenden Podcast. www.foreigntimes.de, da alles Weitere. Tschüss.
Das war Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.